Ja, der heutige sechste Teil der Predigtreihe zum Thema Mitarbeit, der führt uns vor Augen, was das Ziel aller Mitarbeit eigentlich ist und in welcher Absicht und Aussicht Mitarbeit geschieht. Der Apostel Paulus, der als einziger im Neuen Testament mehrfach von Mitarbeitern ausdrücklich spricht, wie gesagt, das Wort kommt sonst eigentlich gar nicht so richtig vor, der bringt es mal so auf den Punkt. Wir sind ja nicht Herren über euren Glauben, sondern wir sind Mitarbeiter eurer Freude. Mitarbeiter eurer Freude. Das Ziel aller Mitarbeit in der Gemeinde ist die Freude. Wo Mitarbeit zur Freude führt, da hat sie tatsächlich bleibenden, ewigen Wert. Und ich könnte fast dazu sagen, wo sie das nicht tut, da hat sie auch keinen Wert. Freude ist das Markenzeichen des Reiches Gottes. Freude ist die Frucht des Heiligen Geistes. Freude ist der Kraftantrieb im Leben von uns Christusgläubigen. Und Freude ist die Grundlage wahrer Anbetung. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Nehemia 8, Vers 10 oder in Philipper 4, freut euch in dem Herrn. Alle Wege und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Ja, Freude steht uns Christusgläubigen tatsächlich gut zu Gesicht. Wir haben allen Grund zur Freude, weil wir einen unendlich wunderbaren Herrn und Heiland haben, der nahe ist. Und doch musste einer wie Friedrich Nietzsche feststellen, dass man uns Christen diese Freude oft genug gar nicht anmerkt. Deutlich legt Nietzsche den Finger in die Wunde. Er sagt, bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlösern glauben lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Und ja, da geht es jetzt nicht um Äußerlichkeiten, um persönliche Befindlichkeiten, die natürlich auch mal am einen Tag mal schlecht sein können, das ist ja, kennt ja jeder von uns. Es geht da tatsächlich um die Grundhaltung, die wir Christusgläubigen tagtäglich ausstrahlen, um sozusagen den Geruch, den wir verbreiten. Und da sagt Nietzsche, ja, irgendwie überzeugt mich das nicht, wenn ich die Christen mir so anschaue. Wo ist denn was von ihrer Erlösung zu spüren. Und gerade Paulus könnte ja nun mal ein Lied davon singen, wie mühsam, wie konfliktreich und wie angefochten der Dienst im Leib Christi oft ist, wie angefochten auch die Mitarbeit oft ist. Gerade Paulus könnte ein Klagelied über unzuverlässige Mitarbeiter anstimmen, schließlich wurde er immer wieder enttäuscht. Und dennoch hält Paulus daran fest, dass Mitarbeit unter allen Umständen Mitarbeit zur Freude ist und sein muss. Und ich lese uns jetzt den Predigtext aus 2. Korinther Kapitel 1, die Verse 18 bis 24. 2. Korinther Kapitel 1, die Verse 18 bis 24. Gott ist treu. Er bürgt dafür, dass unser Wort euch gegenüber nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der euch durch uns verkündet wurde, durch mich, Silvanus und Timotheus, ist nicht als Ja und Nein zugleich aufgetreten. In ihm ist das Ja verwirklicht. Denn er ist das Ja zu allem, was Gott verheißen hat. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen zu Gottes Lobpreis. Gott aber ist es, der uns mit euch auf Christus hin stärkt und der uns gesalbt hat. Er hat uns sein Siegel aufgedrückt und als ersten Anteil den Geist in unsere Herzen gegeben, also den Heiligen Geist. Ich rufe aber Gott zum Zeugen an bei meinem Leben, dass ich nur, um euch zu schonen, nicht wieder nach Korinth gekommen bin. Wir sind ja nicht Herren über euren Glauben, sondern wir sind Mitarbeiter eurer Freude, denn im Glauben steht ihr fest. Dieser Satz, den ich eingangs zitiert habe, hat also einen Zusammenhang, in dem er steht. Und dieser Zusammenhang ist eigentlich ein wunderschöner, ein kraftvoller, ein tief evangelischer Text und deswegen auch einer meiner Lieblingstexte im Neuen Testament. Wenn da nur, ja, wenn da nicht dieser komische oder ich sag mal merkwürdige, dieser etwas schräge Vers 23 wäre. Der liegt ja irgendwie so ein bisschen quer. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist beim Vorlesen. Da gibt es so einen Satz, der stört die schöne Harmonie, die man so sonst wahrnimmt. Nur um euch zu schonen, bin ich nicht wieder nach Korinth gekommen. Das klingt gewaltig nach Stunk. Und so gesehen lässt schon der erste Satz ja aufhorchen. Gott ist treu. Das ist schön, das kennen wir, ja. Und jetzt geht's weiter. Er bürgt dafür, dass unser Wort euch gegenüber nicht Ja und Nein zugleich ist. Diese beiden Sätze ganz am Anfang und fast am Ende, das sind Stolpersteine, die es in sich haben. Der Apostel Paulus sitzt einmal mehr, könnte man sagen, auf der Anklagebank. Der Vorwurf der Korinther lautet Wankelmütigkeit, Unaufrichtigkeit und Zwiespältigkeit. In den Augen seiner christlichen Kritiker in Korinth sind ihm Änderungen seiner Reisepläne zum Verhängnis geworden. Und ihre Rechnung ist dann ganz schlicht: Wer im Kleinen nicht treu ist, der ist auch im Großen untreu. Ja, was war passiert? Paulus hatte zuvor offenbar einen oder mehrere Besuche in Korinth in Aussicht gestellt. Er hatte geplant, eine längere Reise zu unternehmen, von Korinth nach Mazedonien, dann wieder zurück nach Korinth und am Schluss nach Judäa bzw. nach Jerusalem. Aber irgendwie ist diese Besuchsreise nicht zustande gekommen. Und da kamen jetzt die Fragen auf. Hatte Paulus sich vielleicht leichtsinnig übernommen? Hatte er seine Rechnung ohne den Wirt gemacht und hatte er halt einfach, ja, eigenmächtig, eben ungeistlich geplant und konnte deswegen sein Wort nicht halten? Oder, noch schlimmer, hatte er vielleicht nur so getan, als würde er die Gemeinden besuchen wollen, sich aber vor der gefürchteten Auseinandersetzung in Korinth gedrückt? Es steht also jetzt der Vorwurf der persönlichen Unglaubwürdigkeit und der Wankelmütigkeit im Raum. Paulus spreche mit gespaltener Zunge, sein Ja, ich komme, sei eben zugleich ein Nein, Nein. Ich war doch nicht da. Also von vornherein ein zweideutiges, ein uneindeutiges Jein. Aber der Vorwurf, der greift im Grunde noch tiefer. Namentlich bei ihm als Apostel. Wenn Paulus schon bei seinen Reiseplänen nicht die Wahrheit gesagt hat, wie ist es dann um sein Christuszeugnis bestellt? Und es liegt an dieser Verquickung von Amt und Person, dass Paulus sich jetzt in dem zweiten Korintherbrief genötigt sieht, die Aufrichtigkeit und die Unbescholtenheit seiner eigenen Amtsführung zu verteidigen. Um Gottes Willen kann Paulus es nicht zulassen, dass sein Dienst als apostolischer Christuszeuge verlästert wird. Nur darum, nicht um seiner selbst willen, will und muss er sich erklären. Und dann erklärt Paulus eben, warum er nicht wieder nach Korinth gekommen ist. Die Verzögerungen im Betriebsablauf, wer häufig mal mit der Deutschen Bahn fährt, kennt diese Ansage, Verzögerungen im Betriebsablauf, die haben hier nichts mit Fehlplanung oder mit persönlicher Unzuverlässigkeit zu tun. An seiner Verspätung sind weder das 9-Euro-Ticket noch die überfüllten Züge schuld. Die Verspätung hat überhaupt gar nicht Paulus selber zu verantworten. Es sind, sagt Paulus, die Christusgemeinden in Korinth, die hochgradig gestört sind. Die schwerwiegenden Betriebsstörungen in Korinth lassen dem Apostel nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Paulus reist sogleich als Inspektor nach Korinth. Und nein, ich meine es hier nicht Thomas Kessner, der immer sehr freundlich ist, ja, sondern der fährt da jetzt wirklich nach Korinth und redet mal Tacheles. Er behebt die gemeindlichen Betriebsstörungen eigenhändig. Das aber wäre für alle Beteiligten ziemlich schmerzhaft. Der große Knall, der wäre dann unvermeidlich. Bleibt Möglichkeit Nummer 2. Paulus lässt den Christusgläubigen in Korinth die Zeit, ihr Verhalten von Grund auf neu an Christus auszurichten und damit eigenverantwortlich Ordnung in ihr chaotisches Gemeindeleben zu bringen. Das sind die beiden Möglichkeiten, die Paulus hat. Aus Liebe zu den Gemeinden in Korinth hat Paulus sich für die zweite Möglichkeit entschieden. Ich rufe aber Gott zum Zeugen an bei meinem Leben, dass ich nur, um euch zu schonen, nicht wieder nach Korinth gekommen bin. Weder von den ungerechtfertigten Anschuldigungen noch von den Störungen und Verzögerungen im Betriebsablauf lässt Paulus sich beirren. Diese Verzögerungen und diese Störungen, die machen ihm zwar mitunter schwer zu schaffen, und davon gibt der 1. Korintherbrief ein Bild und der 2. Korintherbrief noch deutlicher. Aber doch hält Paulus sich nicht länger mit diesen Störungen auf als unbedingt nötig. Unter allen Umständen und in allen Umständen ist Paulus sich seines gottgegebenen Auftrags gewiss. Er weiß, wozu Gott ihn gesandt hat. Er ist mit sich auch im Reinen, was die Erfüllung seiner göttlichen Dienstpflichten angeht. Dienst ist für Paulus niemals Dienst nach Vorschrift. Der apostolische Dienst ist für ihn eine Herzenssache. Er kann gar nicht anders. Paulus tut seinen Dienst weder missmutig noch pflichtschuldigst, noch irgendwie von oben herab, sondern mit dem Ziel allgemeiner Freude. Wir sind ja nicht Herren über euren Glauben, sondern wir sind Mitarbeiter eurer Freude. Denn im Glauben steht ihr fest. Und ganz ehrlich, dieser Satz ist für mich ein Wunder. Der ist für mich ein Wunder. Bei allen Unstimmigkeiten und Reibungsverlusten, bei allen Anschuldigungen und Nöten, bei allen Störungen und Verzögerungen im Betriebsablauf, bei allen schwerwiegenden Versäumnissen und Fehltritten der Christusgläubigen in Korinth, bleibt Paulus dabei. Wir sind ja nicht Herren über euren Glauben, sondern wir sind Mitarbeiter eurer Freude. Denn im Glauben steht ihr fest. Sagt er den Korinthern. Was für ein Gottvertrauen spricht aus diesem Satz. Denn was in Korinth los ist, da muss man ja nur mal den 1. Korintherbrief lesen, das sieht ja alles so gar nicht nach festem Glauben aus. Und da könnte man schon mal auf die Idee kommen, vielleicht doch mal zu sagen, aber Leute, jetzt sage ich euch mal, was Phase ist. Paulus aber tut seinen Dienst hoffnungsgewiss. Er weiß, dass Gott alles zum Besten wenden wird. Für Paulus bleibt das Ziel aller Mitarbeit der Aufbau und das Aufblühen des Leibes Christi. Er versteht seinen Dienst wesentlich als Mitarbeit an der Freude. Denn Freude, ich habe es vorhin schon gesagt, ist ein Markenzeichen des Reiches Gottes. Paulus sagt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Freude ist eine Frucht, die der Heilige Geist in uns wachsen lässt, Galater 5. Die Frucht aber des Geistes, die ist sehr vielfältig. Sie ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. An zweiter Stelle schon die Freude. Als Frucht des Heiligen Geistes hat die Freude kein Verfallsdatum. Diese Frucht verfault nicht. Die Freude, die der Heilige Geist wachsen lässt, die lässt mich in allem Leid und aller Not getragen sein, weil ich weiß, dass Gott letzten Endes alles gut machen wird. Das ist unsere Hoffnung. Und da können wir mit Bedacht dann mal diesen Satz sagen, den man aus dem Volksmund so kennt: Wer zuletzt lacht, und wir müssen es ein bisschen abändern sozusagen, nicht der lacht am besten, sondern der hat überhaupt nur Grund zum Lachen. Nur der lacht wirklich. Wer zuletzt lacht, wenn Gott alles zum Guten gewendet haben wird. Und deswegen ist diese Art von Freude eine Frage der Ausrichtung. Schaue ich wie so dieses Kaninchen, ich liebe Kaninchen, aber an einer Stelle folge ich ihnen nicht, schaue ich wie das Kaninchen auf die gegenwärtig drohende Schlange? Oder schaue ich mit dem Apostel auf den gekreuzigten Christus, meinen auferstandenen und wiederkommenden Herrn? Als Mitarbeiter der Freude ruft Paulus uns zu, freut euch in dem Herrn alle Wege. Ja, das ist in dem Herrn, das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Nicht habt einfach immer Spaß an allem, was euch widerfährt, sondern in dem Herrn. Und abermals sage ich, freut euch, und dann geht es gleich weiter, der Herr ist nahe. Das ist der Grund der Freude. Und Paulus kann sich mit Fug und Recht als Mitarbeiter der Freude bezeichnen. Denn als Apostel hat er genau einen Auftrag. Er hat den Auftrag, Christus, den Gekreuzigten aller Welt, vor Augen zu malen. Und es gibt nichts Besseres, nichts Schöneres, nichts Erfreulicheres, als einem vor Gott verlorenen Menschen sagen zu dürfen, Christ, der Retter ist da, dein Retter ist da, er ist hier. Das Kommen Christi ist überhaupt der einzige Grund zur Freude, die diesen Namen wirklich verdient. Paulus sagt es so, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der euch durch uns verkündet wurde, durch mich, Silvanus und Timotheus, der ist nicht als Ja und Nein zugleich aufgetreten. In ihm ist das Ja verwirklicht. Und wenn wir das Abendmahl nachher feiern, dann wird uns das ja zugesagt, das Ja Gottes, das in Christus verwirklicht ist. Denn er ist das Ja zu allem, was Gott verheißen hat. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen zu Gottes Lobpreis. Paulus, ein Mitarbeiter der Freude. Ich weiß nicht, der war, glaube ich, von Natur aus nicht unbedingt ein fröhlicher und optimistischer Mensch. Immerhin hat er mal früher ziemlich missmutig und fanatisch die Gemeinde Gottes verfolgt. Aber durch Gottes Gnade wurde er, was er fortan war, ein Freudenbote. Paulus, ein Freudenbote. Aus einem hartherzigen Christusverfolger wurde einer, wie er bei Jesaja im Buche steht, Jesaja 52. Wie lieblich sind die Füße des Freudenboten auf den Bergen, der da Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion, dein Gott ist König, dein Gott herrscht. Und das verkündigt dieser Paulus. Paulus selbst war von dieser Freude ergriffen. Wenn er sich Mitarbeiter eurer Freude nennt, dann redet er nicht wie der Blinde von der Farbe, sondern er rettet als der Gerettete von der überwältigenden Freude in Christus. Paulus hat einen Geschmack davon, was Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist bedeuten. Er kennt die durch und durch heilsame Macht der göttlichen Gnade. Und nur das befähigt ihn dazu, unter allen Umständen und in allen Umständen ein Mitarbeiter der Freude zu bleiben. Weil Paulus Christus kennt und weiß, was Christus kann und was nur er kann, darum verzichtet Paulus darauf, sich zum Herrn des Glaubens aufzuschwingen. Weil Paulus Gott kennt und weiß, was Gott kann und was nur er kann, darum verkündet Paulus voller Hoffnung immer und immer wieder das reine und allein rettende Evangelium von Gottes unbegrenzter, unbedingter und überwältigender Gnade, auch den Korinthern, sogar den Korinthern. Und weil Paulus den Heiligen Geist kennt und weiß, was der Heilige Geist kann und was nur er kann, darum bevormundet Paulus seine Brüder und Schwestern nicht. Paulus lebt, was er weiß. Gott ist es, der uns mit euch auf Christus hin stärkt und der uns gesalbt hat. Er hat uns sein Siegel aufgedrückt und als ersten Anteil den Geist in unsere Herzen gegeben. Und dann im gleichen Brief, zwei Kapitel später, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da ist Freiheit. Und darum tut Paulus nur eines wirklich beharrlich. Denn dieses eine ist auch wirklich unverzichtbar. Er weist die Gemeinden immer und immer wieder auf Christus, den Gekreuzigten, hin. Paulus weiß, nur er, der Gekreuzigte, vermag Gemeinden zu gründen, Gemeinden zu bauen und Gemeinden zu erhalten. In seiner Mitarbeit nimmt Paulus unbedingt ernst, dass jede Gemeinde Leib Christi ist. Das heißt also, Christus gehört. Herr des Glaubens ist also niemals ein Mensch, sondern einzig und allein der Herr Jesus. Er ist der Herr. Und was Paulus als Apostel sagt, gilt umso mehr für uns Ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter, die wir allesamt keine Apostel sind. Wir sind ja nicht Herren über euren Glauben, sondern wir sind Mitarbeiter eurer Freude. Denn im Glauben steht ihr fest. Das Ziel aller Mitarbeit ist die Freude im Heiligen Geist, die Freude an Christus, die Freude im Herrn. Jetzt fragt man sich vielleicht, was hat der Prediger eigentlich heute getrunken? Warum ist das eigentlich so wichtig? Warum kommt es so sehr auf die Freude an? Also erstens steht es da. Und dann gibt auch Vers 20 die Antwort. Christus ist das Ja zu allem, was Gott verheißen hat. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, und jetzt kommt's, zu Gottes Lobpreis. Darum geht's. Eine Gemeinde, die nicht in der Freude lebt, wird krank, weil sie Gott die Ehre verweigert. Nur die uneingeschränkte Freude an Christus gibt Gott wirklich alle Ehre, die ihm gebührt. Und dazu hat Gott uns ja geschaffen. Nicht nur uns, die wir hier sitzen, sondern eigentlich alle Menschen. Nämlich ihn zu ehren, ihn zu preisen, ihn zu verherrlichen. Das ist unsere einzige und unsere höchste Berufung. Und das hat tiefgreifende Auswirkungen auf unser ganzes Leben, auch auf unser Gemeindeleben und auch auf unsere Gottesdienste. Und da möchte ich abschließend ein bisschen was zitieren, was John Piper mal geschrieben hat. Und ich finde, er bringt da wunderbar auf den Punkt, worum es geht. Er schreibt: Gott wird hoch geehrt, wenn Menschen wissen, dass sie vor Hunger und Durst sterben, bis sie Gott haben. Und meine Aufgabe als Prediger ist es, für sie ein Buffet aufzubauen. Wenn man sieht, dass das Wesen von Anbetung und Gottesdienst in der Zufriedenheit in Gott besteht, wird dies den Gottesdienst radikal auf Gott ausrichten. Nichts rückt Gott so sehr an die höchste Stelle und ins Zentrum, als wenn Menschen völlig davon überzeugt sind, dass nichts, weder Geld noch Prestige, weder Freizeit noch Familie, weder Beruf noch Gesundheit, Sport, Spiele oder Freunde ihr Herz zufriedenstellen kann, außer Gott. Diese Überzeugung bringt Menschen hervor, die Gott am Sonntagmorgen oder von mir aus auch am Sonntagnachmittag von ganzem Herzen suchen. Nichts hält Gott so sehr im Mittelpunkt des Gottesdienstes wie die biblische Überzeugung, dass das Wesen der Anbetung in tief empfundener Zufriedenheit in ihm liegt und der Überzeugung, dass die Suche nach dieser Zufriedenheit der Grund dafür ist, weshalb wir hier zusammenkommen. Und dann fährt John Piper noch fort: Wenn das Wesen der Anbetung die Zufriedenheit in Gott ist, dann kann Anbetung kein Mittel zum Zweck sein. Man kann nicht einfach zu Gott sagen, ich möchte in dir zufrieden sein, damit ich etwas anderes bekomme. Denn das würde bedeuten, dass man nicht ganz mit Gott zufrieden ist, sondern eben mit etwas anderem. Und damit würde man Gott entehren, anstatt ihn anzubeten. Aber tatsächlich verstehen viele Gläubige, sogar auch Pastoren, den Gottesdienst am Sonntagmorgen als Mittel, um etwas anderes als Anbetung zu erreichen. Wir feiern Gottesdienst, um Geld zu sammeln. Wir feiern Gottesdienst, um viele Menschen anzuziehen. Wir feiern Gottesdienst, um menschliche Verletzungen zu heilen. Wir feiern Gottesdienst, um Mitarbeiter zu gewinnen. Wir feiern Gottesdienst, um das geistliche Klima in der Gemeinde zu verbessern. Wir feiern Gottesdienst, um begabten Musikern eine Gelegenheit zu bieten, ihrer Berufung nachzukommen. Wir feiern Gottesdienst, um unsere Kinder den Weg der Gerechtigkeit zu lehren. Wir feiern Gottesdienst, um Ehen zu stärken. Wir feiern Gottesdienst, um die Verlorenen unter uns mit dem Evangelium zu erreichen. Wir feiern Gottesdienst, um unseren Gemeinden ein Zusammengehörigkeitsgefühl wie in einer Familie zu geben und so weiter und so weiter. In alledem würdigen wir Gott und die Anbetung herab. Echte Zuneigung zu Gott ist ein Wert an sich. Ich kann nicht zu meiner Frau sagen, ich empfinde eine starke Zuneigung dir gegenüber, damit du mir ein leckeres Essen zubereitest. Ja, so funktioniert Zuneigung nicht. Das wäre ihr Ende. Zuneigung hat nicht das schöne Essen im Blick. Ich kann nicht zu meinem Sohn sagen, ich spiele gerne Ball mit dir, damit du den Rasen mähst. Wenn es dir wirklich Spaß macht, mit ihm zu spielen, kann dieses Vergnügen nicht als Mittel zum Zweck benutzt werden. Ich streite nicht ab, dass ein lebendiger Gottesdienst hunderte von guten Auswirkungen auf das Gemeindeleben haben kann. Ich möchte aber betonen, dass in dem Maße, wie wir aus diesen gerade vorhin genannten 1000 Gründen Gottesdienst feiern, dieser aufhört, wahre Anbetung zu sein. Wenn wir die Zufriedenheit in Gott in den Mittelpunkt stellen, dann werden wir vor dieser Tragödie bewahrt. Und zu dieser Freude verhelfe uns unser dreieiner Gott. Sein Friede, der unsere Vorstellungskraft bei weitem übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.